ARD.
Fakt ab hier, eine Woche Wissenschaft, diese Woche. Wie immer, die beste, die skurrilste, die erstaunlichste Wissenschaft diesseits des Internets mit Charlotte Grieser und heute mit meinem Gast Ralf Kaspers. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlichen Dank.
Ralf, du schreibst Bücher, du moderierst im Fernsehen, im Podcast. Gerade ist Battle of the Nerds in der ARD Audiothek erschienen.
Ja.
Da kommen wir nachher noch zu. Und sag bitte nochmal, seit 5 Jahren Dimension Ralf?
Nee, seit 2022, also seit 3 Jahren.
Aber den Channel gibt's schon länger, ne? Da war vorher, glaube ich, Ralfs Universum drauf, ne?
Ich weiß nicht genau. Nee, ich glaube, die haben das irgendwie rückdatieren können. Also wir haben im November 22 haben wir angefangen. Aber weil da vorher Videos vom Quarks-Kanal waren, gibt's da irgendwie so ein Durcheinander bei den Daten. Aber die Hauptsache ist ja, dass wir immer noch neu dabei sind.
Genau, genau. Jede Woche bei Quarks Dimension Ralf ein neues Thema und eins davon, ganz frisch draußen, hast du uns ja gleich auch mitgebracht.
Ja.
Irgendwie, wenn ich diese Videos gucke oder auch wenn ich so andere Sachen von dir mitkriege, habe ich das Gefühl, es geht immer darum, über alles immer noch mehr zu wissen. Warum ist das dein Ding?
Ich habe ja grundsätzlich von nichts Ahnung. Und dann ist es ganz schön, es ist wie so eine immerwährende Fortbildungsmaßnahme. Das ist wirklich... ein ganz toller Beruf eigentlich.
Das ist, glaube ich, für viele Menschen der größte Horror, den sie sich vorstellen können, die immerwährende Fortbildungsmaßnahmen.
Jetzt klingt so wie so ein Camus-Stück irgendwie, aber ich finde das sehr angenehm.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb ich Wissenschaftsjournalistin bin, weil ich immer was Neues lerne.
Ja.
Und deswegen bist du ja auch mit bei uns. Bei uns darf auch alles und immer was Neues. Gibt es Themen, jetzt wo wir bei Fakt ab sind, wo es manchmal auch ein bisschen seltsam zugeht, gibt es Themen, bei denen du sagen würdest, nee, das finde ich jetzt eklig oder es ist mir irgendwie zu abgefahren?
Also du meinst Themen, die, wo ich sagen würde, nee, das fuckt mich voll ab. Das ist so toll, euer Titel, ich finde das großartig.
Oh, das freut mich.
Nee, es gibt keine Themen, bei denen ich sagen würde, oh nee, weil... ich versuche immer bei allen Themen irgendwie so den Haken zu finden, an dem man hängen bleibt. Weil ich denke mir, wenn irgendein Mensch dieses Thema für sich irgendwie bearbeitet hat, dann musste er wohl Interesse dran gehabt haben. Er muss ja irgendwie was spannend dran gefunden haben. Und das rauszufinden, was dieser Mensch spannend an diesem langweiligen Thema gefunden hat, das macht mir schon total viel Spaß. Also es ist anders als in der Schule, zum Beispiel in Geschichte. Gott, das war so langweilig. Und da habe ich mich mal gefragt, warum hat unser Lehrer, ich nenne jetzt keinen Namen, sich für Geschichte entschieden, wenn er so überhaupt keine Begeisterung dafür hat und auch nicht diese Begeisterung natürlich bei uns entfachen konnte, weil es ihm wohl irgendwie selbst gefehlt hat.
Ach so, okay, also du meinst, es ist nicht so, dass er vielleicht einfach nur keinen Bock hatte, Lehrer zu sein?
Naja, der war Pater. Also das war eine katholische Jungsschule.
Oh, das tut mir leid.
Das war sehr lustig, weil ich glaube, bei dieser katholischen Jungsschule war es so, dass irgendwann auch Mädchen dahin kommen durften und dann auch evangelische Kinder. Und das war die Reihenfolge. Und ich war evangelisch.
Aber trotzdem waren da noch Padres die Lehrer.
Und die waren total nett, aber die hatten manchmal eben auch so, wo man sich fragte, ja, okay, was soll ich denn jetzt hier lernen? Eigentlich gar nichts, außer wie man unauffällig einschlafen kann.
Gut, aber das klingt jetzt nach Schulerfahrungen, die wahrscheinlich die meisten gemacht haben.
Ja, wahrscheinlich.
Irgendwann mal in irgendeinem Fach. Ne? Und später, ich habe gesehen, dass du an der Kunsthochschule für Medien in Köln studiert hast. Wie bist du denn davon dann zur Wissenschaft gekommen?
Das ist eine gute Frage. Also zum einen, ich wollte nie zum Fernsehen. Ich wollte nie vor die Kamera und ich wollte auch nie irgendwie Videos machen. Moderator werden wollte ich eigentlich gar nicht.
Hat gut geklappt.
Hat gut geklappt, ja. Und ich habe dann irgendwann angefangen, an der KHM zu studieren. Und ich hatte vorher schon einen Job bei Super RTL. Hab da so ein Tiermagazin moderiert. Und das hörte auf und ich war eigentlich ganz froh, dass es aufhörte, weil ich mich so dann richtig aufs Studium konzentrieren konnte. Und das Studium lief, glaube ich, 2-3 Monate und ich bin am Heumarkt ausgestiegen in Köln an der Haltestelle und bin von einer jungen Frau angesprochen worden, die mich fragte, ob ich nicht der sei, der bei Super RTL diese Tiermagazine macht. Und ich habe gesagt, ja. Ja, erzählte sie weiter, wir suchen jemanden für den WDR, einen neuen Moderator, eine neue Moderatorin für so eine Sendung und die wollten dich immer schon mal kontaktieren und haben aber deine Nummer nicht. Und jetzt, wo ich dich gerade hier treffe, ruf doch mal da und da an. Ja, und dann habe ich das gemacht.
Nicht dein Ernst.
Hab da angerufen und die waren alle ganz nett und dann haben die mich eingeladen, so eine Probesendung mal zu moderieren. Und da war dann auch die Frau, die mich angesprochen hat. Das war nämlich Shari. Und dann habe ich mit Shari zusammen und mit Tina Halverscheid zwei Jahre oder so eine Sendung gemacht, die hieß Mausclub. Das war so ein Spin-off von der Sendung mit der Maus. Es war aber die gleiche Redaktion, mehr oder weniger. Und irgendwann fragten mich dann die Verantwortlichen da, ob ich nicht mal Lust hätte, auch eine Sachgeschichte zu machen für die Sendung mit der Maus. Das war ja sowas, also ich meine, Sachgeschichten für die Maus zu machen, ist schon so eine Art, ist schon eine Ehre, das ist schon so eine Art Ritterschlag irgendwie.
Das ist schon krass, ja. Also wenn man was machen darf, wo Armin und Christoph, also ne, ich bin ja auch mit der Sendung mit der Maus aufgewachsen, das ist schon so ein Ritterschlag.
Und dann habe ich meine erste Sachgeschichte gemacht, wie der Henkel an den Becher kommt. Und das war ganz okay.
Ich glaube, ich habe die gesehen.
Wo der Henkel um 90 Grad gedreht
ist. Ich habe sofort so ein Bild vor mir, wie das da so rausgezogen wird.
Ja, das war meine erste Sachgeschichte. Und dann haben die gesagt, Mensch, das ist doch gut. Mach doch mehr. Und plötzlich war ich der Neue bei der Sendung mit der Maus. Für ungefähr 20 Jahre. Gefühlt. Und ja, so kam das.
Da kommt man auch nicht mehr raus, oder? Wenn man bei der Maus ist, dann...
Also, doch, man kommt schon raus.
Nein, ich meinte nicht bei der Maus raus, sondern aus dieser Rolle, der Neue bei der Maus, weil du warst ja sehr lange. Ich habe auch immer gedacht, ah ja, das ist ja der Neue.
Ja.
Aber da warst du schon sehr lange nicht mehr.
Da war ich schon. Gehört ich zu den alten Säcken eigentlich schon. Ja. Also, nee, ich möchte da auch gar nicht raus, weil das einfach total Spaß macht. Und selbst wenn ich jetzt nicht vor der Kamera bin, aber auch das Vertonen der Sachgeschichten, das Erzählen, finde ich total super.
Warum ist das so schön?
Normalerweise ist es ja so, wenn man ein Video vertont, dann hat man so einen Text. Und dann, ja, spricht man den und viele Texte machen so ganz viele neue Ebenen auf. Und bei der Sendung mit der Maus ist es so, also eigentlich gibt es keinen konkreten Text. Inzwischen kann ich es schon auch besser vorschreiben, weil ich weiß, wie ich spreche. Aber ich habe das so gelernt, dass ich eben das Video sehe und während ich das Video gucke, erzähle ich, was ich sehe und erkläre die ganzen Sachen. Und das ist natürlich total aufwendig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite macht es aber total viel Spaß, weil es, wenn man da so dicht am Bild ist und das macht so den besonderen Klang und auch die besondere Erzählweise bei der Sendung mit der Maus aus. Und das finde ich irgendwie richtig schön.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, ich muss noch mal wieder eine Sendung mit der Maus gucken und darauf achten, wie nah die Beschreibung am Bild dran ist.
Ja, also zum Beispiel, wenn du so Tierdokumentationen siehst und du siehst irgendwie so einen Löwen, der in irgendeiner Steppe da einfach träge im Gras liegt und dann erzählt die Sprecherstimme irgendwas über Zebras und was der Löwe normalerweise macht, wenn er nicht so im Gras liegt. Und bei der Maus würden wir gar nicht so diesen Schlenker machen, wir würden einfach bei dem Löwen bleiben. Und wenn du Sachen nicht siehst, erzählst du sie meistens auch nicht. Also es gibt Ausnahmen, natürlich, aber wir versuchen wirklich immer am Bild zu bleiben, sodass wir das ganz niederschwellig machen, ganz einfach erzählen, was da zu sehen ist.
Du kennst ja Fakt ab. Du weißt, wir gucken, was gerade so an Studien auf dem Markt ist und mir ist da was untergekommen, was ich gerne mit dir teilen möchte. Dazu möchte ich dir gleich ein paar Fragen stellen. Zu deiner Liebesbeziehung. Du musst jetzt nicht hier aus deinem Privatleben irgendwie plaudern oder so. Du kannst dir auch eine Liebesbeziehung ausdenken
okay.
Oder so. Ne? Darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, du stellst dir vor, du bist in einer Beziehung und es geht um Fragen zu deiner Beziehung, um die Zufriedenheit in deiner Beziehung. So. Es gibt eine Skala, immer von 1 sehr gut bis 5 total scheiße. Und dann kannst du mal sagen, bei der Frage liege ich da und da. So. Mhm. Auf 1, auf 3, auf 5. So. Wichtig, wenn du die Frage nicht direkt verstehst, dann beantworte sie bitte einfach trotzdem so ganz intuitiv, was dir als erstes rauskommt, okay? Das macht nichts.
Gut.
Okay, also, erstens, wie gut erfüllt deine Partnerin oder dein Partner deine Wünsche?
3.
Ich notiere. Wie gut ist deine Beziehung im Vergleich mit der anderer Paare?
2.
Wie zufrieden bist du mit dem Saturn in deiner Beziehung?
5.
Wie sehr liebst du deine Partnerin oder deinen Partner?
1.
Wie schätzt du die Umbra in deiner Beziehung?
Wird eher eine 4 sein.
Wie gut erfüllt deine Beziehung deine ursprünglichen Erwartungen?
4.
Alles klar, danke. Gab es Fragen, die du unverständlich fandest?
Ja, gab es tatsächlich. Also die letzte. die Umbra-Frage und die Saturn-Frage. Die habe ich natürlich nicht verstanden.
Warum denkst du, habe ich dich das gefragt?
Du hast mich das gefragt, um meine Assoziationsgabe zu testen.
Das ist eine schöne Idee, ist aber leider total falsch. Ich erkläre es dir. Also, es geht diesmal, eins meiner Lieblingsthemen, Wissenschaft, die sich mit den Methoden der Wissenschaft beschäftigt. Total fantastisch. Vier dieser Fragen, die du verständlich fandest, die sind aus dem ZIP, dem Zufriedenheit in der Partnerschaft-Test. Der ist ganz üblich, so im deutschsprachigen Raum. Im Amerikanischen heißt der irgendwie Relationship Assessment Scale oder so. Und das sind 7 Fragen. Wir können gerne den Link zu allen Fragen in die Shownotes setzen. Und die fragen eben ganz klassisch ab, ne, wie zufrieden bist du mit deiner Beziehung? So, und dann macht man das mit beiden Partnern und vergleicht so ein bisschen. Und dann kann man auch über die Zeit vergleichen, wie zufrieden sind die Leute. So, diese anderen beiden Fragen, die mit der Umbra und mit dem Saturn, die haben sich Forschende der Western University in Ontario in Kanada ausgedacht. Die wollten nämlich wissen, ob diese Tests, die normalerweise zur Zufriedenheitsmessung in der Paarbeziehung verwendet werden, messen die eigentlich das, was die sollen? Oder messen die vielleicht was ganz anderes? Also haben sie 500 ProbandInnen einen Haufen Fragen beantworten lassen. Ganz viele, die so oft verwendet werden und die normalerweise auch in so Tests zur Validität, also dass die eben gut funktionieren, sehr gut abschneiden. Und dann auch diese Nonsensfragen, ne? Schätzen sie die Umbra in ihrer Beziehung? So. Und die Leute haben die gleiche Anweisung bekommen wie du. Wenn ihnen unklar ist, was die Frage bedeutet, antworten sie intuitiv. So, was kam raus? Die unsinnigen Antworten korrelieren hoch mit der Zufriedenheit in der Beziehung. Also das heißt, wenn ich allgemein unter den normalen Kriterien zufrieden mit meiner Beziehung bin, dann stimmen die meisten Leute diesen Fragen auch eher zu. Das hast du anders gemacht. Du hast denen schlechtere Werte gegeben. Also du hast quasi bei denen, die du nicht verstanden hast, eher gesagt, nee, will ich nicht, finde ich doof. Und bei den anderen, bei den echten Fragen zu deiner Beziehung, hast du höhere Werte gegeben. So, das war bei den Versuchspersonen anders. Das war ganz nah zusammen mit der echten Zufriedenheit in der Beziehung. Und die korrelieren auch mit anderen Parametern, die dann so gemessen werden. Wie sehr vertraue ich meinem Partner, meiner Partnerin, Wertschätzung für die andere Person, Commitment für die Beziehung. Und die konnten sogar vorhersagen, wie hoch die Zufriedenheit mit der Beziehung eine Woche später ausfällt. Die Leute haben aber trotzdem natürlich alle gesagt, dass sie die Frage nicht verstanden haben. Also hätten sie eigentlich einigermaßen neutral antworten müssen. Du bist in die andere Richtung ausgeschaltet, du hast auch nicht neutral geantwortet. So. Ist nicht passiert. Warum?
Interessant. Ne?
Ja, das, warum? Keine Ahnung.
Wenn du sagst, es korreliert mit der Zufriedenheit und gut, das ist jetzt keine Kausalität, aber dann könnte man ja vermuten, dass ich vielleicht gar nicht so zufrieden bin.
Oder dass du in diesem Fall, dass du bist ja jetzt nur eine Versuchsperson gewesen, dass du einfach sagst, nee, also Fragen, die ich unsinnig finde, die beantworte ich immer erstmal mit, nee, ist Quatsch. So könnte man auch sagen.
Wahrscheinlich eher das.
Aber die meisten ProbandInnen haben ihre allgemeine Einschätzung ihrer Beziehung einfach übertragen. So. Die hatten ein bisschen niedrigere Werte als die echten Fragen. Aber wenn unsinnige Fragen die Zufriedenheit statistisch valide messen können, dann wissen wir eigentlich auch nicht, ob die anderen Fragen nicht genauso Nonsensfragen sein könnten. Also ist es egal, was die spezifische Frage ist, sondern fragen alle Fragen, egal was sie inhaltlich sagen, nur die allgemeine Zufriedenheit der Beziehung ab. Also ist es einfach wurscht, was ich da sage. Kann ich auch sagen, wie beurteilen Sie die Tomate in Ihrem Sexleben?
Also du kannst ja fragen, wie zufrieden bist du mit dem Verständnis, das deine Partnerin, dein Partner dir im täglichen Leben entgegenbringt. Mhm. Also sehr zufrieden 1 und sehr unzufrieden 5. Mhm. Das gab aber nicht die umgekehrte Frage. Also wie unzufrieden bist du mit dem Verständnis, das dein Partner dir im täglichen Leben entgegenbringt?
Die gibt es manchmal auch. Also es gibt auch solche Fragen, zumindest jetzt in dieser Relationship Assessment Scale gibt es auch quasi andersrum. Mhm,
weil das wäre ja interessant.
Dass du sagst, also wie sehr denken sie darüber nach, die Beziehung zu beenden oder irgendwie sowas. Ne? Und da muss man das dann natürlich im Auswerten hinterher umdrehen.
Ja.
Wie viel das bei den Nonsensfragen war, weiß ich tatsächlich jetzt nicht.
Weil das wäre interessant, ob das dann auch einen Unterschied macht.
Ist es was Negatives oder was Positives abgefragt wird, meinst du?
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Ja, das ist vielleicht das nächste Forschungsprojekt. Das machen wir auch immer mal wieder bei Fakt ab. Wer noch ein Thema für die Dissertation braucht, herzlich willkommen.
Wir brainstormen einfach zusammen und dann finden wir schon was. Es passt hervorragend zu dem, was ich mitgebracht habe. Also aha. Paarbeziehung, das kann man nicht alleine haben. Das heißt, man hat da mindestens ein, vielleicht sogar mehrere Menschen. Und wir hatten bei Quarks, Dimension Ralf jetzt natürlich passend zum Karnevalsbeginn am 11.11. ein Video darüber, ab wann Menschenmassen gefährlich werden.
Oh.
Ich weiß nicht, bist du so ein Karnevalsfeiertyp?
Du sprichst da einen ganz wunden Punkt gerade leider an. Ich war nämlich krank. Ich konnte nicht. Ich bin eigentlich eine begeisterte Karnevalistin und hatte mich sehr darauf gefreut. Und okay, ich wollte gerne was ausprobieren, was du in dem Video erzählt hast. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Aber es ging nicht. Ich musste zu Hause bleiben und so mit offenem Fenster vom nächsten Platz, auf dem die Sessionseröffnung gefeiert wurde, konnte ich wenigstens so ein bisschen hören. Aber das ist jetzt wirklich hart.
Ach echt? Du kriegst es von dir,
ja,
zu Hause aus?
Ich wohne in der Nähe eines Platzes, wo eine Sessionseröffnung ist. Also nicht am Altermarkt, aber ich kann das hören. Das war so mein Trostpflaster.
Mein Büro ist ja immer gesperrt. Also mein Büro ist in der Innenstadt, in der Nähe von der Zülpicher Straße. Und ja, ich bin total im Sperrgebiet. Und ich muss immer eigentlich, weil ich ja da nicht wohne, sondern nur arbeite, mir vorher so Bändchen abholen. Und ich habe es dieses Mal aber nicht geschafft. Insofern.
Warst du nicht da oder bist
war
du,
ich nicht da?
Bist du einfach um 7:30 an der, genau, Sperre gewesen? Nein.
Ich bin nachts um 12 vor dem 11.11. bin ich in meinem Büro und habe alles vorbereitet und konnte dann da. Nein. Es ist wirklich hart. Also da sind viele Leute. Und ja.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin immer froh, wenn ich irgendwo im Konzert bin oder auch im Kino, wenn der Platz neben mir frei ist oder wenn die Leute nicht so extrem drücken. Ich habe Glück, ich bin relativ groß. Das heißt, ich kann über die meisten Köpfe drüber gucken und ich will einfach gar nicht wissen, wie das ist, wenn ich 1,5 Köpfe kleiner wäre. Das wäre fürchterlich. Und ja, gerade bei Karneval, wenn dann die Zülpicher Straße irgendwann geschlossen wird, weil einfach zu viele Leute da sind, muss man sich ja fragen, okay, ab wann wird das gefährlich? Und da haben wir eine Studie gefunden, die war total cool, von François Guy von der Universität Lyon und seinem Team. Die haben sowas Ähnliches wie Karneval untersucht. Die waren am Plaza Consistorial in Pamplona. Und in Pamplona gibt es Karneval mit Stieren, sozusagen noch ein Level drauf. Also die Leute sind halt komplett voll, also ich weiß nicht, ob die voll sind, aber Pamplona ist komplett voll mit Leuten und dann werden halt die Stiere dadurch gejagt. Und
oh Gott, also dann ist es ja auf jeden Fall gefährlich, oder?
Ja, also ich glaube, der Stierlauf ist ja nur ein kleiner Teil.
Okay.
Die feiern nicht die ganze Zeit mit, die Stiere. Ich glaube, das wäre nicht so toll.
Die
aber
Stiere
die Leute, die da sind, die feiern halt sehr, sehr lange. Und was die Forschenden gemacht haben, die haben über diesen Platz Kameras aufgebaut. Das heißt, die haben von oben filmen können. Das haben die haben das 2019 gemacht, dann kam Corona, dann nicht, aber 22, 23 und 24. Und es wurde dabei auch zusätzlich so ein System entwickelt, um mit Computern die Dichte und die Bewegungen der Menge zu bestimmen. Und das waren total tolle Bilder, die da rausgekommen sind. Weil sobald nämlich du jetzt so ein Level erreicht hast von ungefähr 4 Personen pro Quadratmeter und noch mehr.
Das ist halt schon ziemlich viel, ne?
Das ist schon total viel, ja. Ändert sich diese Menschenmenge, diese Masse. Also das ist wirklich so, als würde die einen anderen Aggregatzustand haben. So wie wenn Wasserdampf kondensiert und flüssig wird. Genauso ist es dann auch. Die Menschen stehen total dicht an dicht und dann beginnt diese Masse hin und her zu schwappen. Das ist wie so in der Badewanne, die Flüssigkeit, die hin und her schwappt. Und da ziehen sich dann richtige Wellenbewegungen durch die Menge und die werden lustigerweise Crowdquake genannt, diese Wellenbewegungen. Und das kann natürlich total gefährlich sein. Also normalerweise ist es ja so, dass die Wellenbewegungen, wenn die ungehindert durch so eine Menge wandern, dann wirken ja auch keine Kräfte von außen und dann könnte das bedeuten, dass die Menge sich dann einfach gesammelt irgendwo hin bewegt. Aber gerade bei so einem Platz, der eben von Häusern eingerahmt ist, da können die sich nicht wegbewegen. Und da muss man dann gucken, was passiert dann. Und das ist total interessant. Die Leute bewegen sich so im Kreis eigentlich. Und es gibt da auch zeitliche Perioden. Also alle 18 Sekunden ist sozusagen eine Kreisbewegung. Das kann man alles super sehen auf den Videos, die zufälligerweise auch bei Quarks mit so einem Ralf drin sind. Also kann ich sehr empfehlen. Und
aber warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Wenn du sagst, alle 18 Sekunden, also alle 18 Sekunden geht so eine kreisförmige Welle durch die Menschenmenge oder wie?
Ne, wenn du dir das vorstellst, du guckst von oben auf die Menschenmenge
mhm.
und du suchst dir ein Kopf aus von einem Menschen.
Ja.
Und durch dieses Hin- und Her-Wabern, die Leute bleiben nicht an der Stelle stehen, sondern
ja.
die werden so ein bisschen, also alles bewegt sich so. Es wabert so hin und her.
Ja.
Und dieser eine Mensch, den du dir jetzt ausgesucht hast, der Kopf, du siehst, wie der Kopf sozusagen erstmal einen Schritt nach vorne macht und dann noch einen weiter Schritt und dann geht er so ein bisschen nach rechts und geht wieder zurück und dann wieder nach links und endet im Grunde an dem Punkt, wo er 18 Sekunden vorher angefangen hat mit der Bewegung. Und diese 18 Sekunden, das war wie so eine zeitliche Konstante irgendwie, die ganz seltsam ist. Es gab auch keine Musik, die das irgendwie beeinflusst hat. Es scheint irgendwie an der Größe der Fläche zu liegen. Weil je kleiner die Fläche ist, wo diese Menschenmenge ist, desto kleiner ist auch der Abstand zwischen diesen Wellen, die Menschen so bewegen. Und das fand ich total faszinierend.
Das erinnert mich an so ein Experiment oder eine Simulation, über die ich das ist wirklich lange her, das muss 2013 oder so gewesen sein. Da hat mal ein Physikstudent von der Cornell University auf einem Metal-Konzert festgestellt, dass sich ein Moshpit ähnlich bewegt wie Gasteilchen. Und dann hat er das mit seinen Kumpels simuliert, wie sich so eine Menschenmasse, die dann anfängt, sich so beim Moschen zu bewegen, wie das ist. Und dann haben die halt lauter Videos ausgewertet und festgestellt, das ist wirklich so wie Gasteilchen, die in Bewegung geraten und die dann in so eine Kreisbewegung kommen.
Das ist schon echt faszinierend. Für alle, die es nicht wissen, was ein Moshpit ist, also bei einer bestimmten oder bei bestimmten Musikgenres, da steht man nicht einfach nur so da oder wippt hin und her. Es gibt dann Leute, die sind dann mitten in der Menge vor der Bühne und die fangen an, eigentlich im Kreis zu laufen und sich so ein bisschen
schon auch so gegeneinander zu springen.
Und, auch gegeneinander zu springen. Es gibt Leute, die von der Bühne runterspringen auf die Menge und es ist ein großer Spaß eigentlich.
Ja.
Also es klingt fürchterlich, aber was ich festgestellt habe bei den Moshpits, in denen ich drin hing, die Leute achten aufeinander.
Total.
Also wenn du hinfällst, wirst du sofort
alle passen total aufeinander, ne?
Ja. Also, wie gesagt, Moshpits vor der Bühne, abgehakt. Jetzt die Frage, ab wann wird es denn gefährlich? Also, wenn ganz viele Menschen echt dicht gepackt vor einer Bühne stehen, sich aber sonst nicht irgendwie groß bewegen und auch nicht irgendwie weg wollen, ist es relativ ungefährlich. Weil die gleiche Musik hören wollen, die sind Fans, das kann relativ harmlos sein. Wenn Leute sich aber groß bewegen oder da Bewegung auch passiert, weil die eben raus wollen oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar Panik ausbricht oder Leute hinfallen auf dem Boden und nicht mehr hochkommen, dann wird sowas total gefährlich. Weil da unglaubliche Kräfte wirken. Also viele tausend Menschen bringen halt sehr viel Druck mit. Und wenn du dann zum Beispiel nicht mehr einatmen kannst, weil die Leute so auf deinen Brustkorb drücken, dass du einfach keinen Platz mehr hast zum Atmen, dann kannst du dabei ersticken.
Also nicht erst, wenn man hinfällt und dann Druck ausgeübt wird, sondern wenn man steht schon.
Auch wenn du stehst, ja. Dann muss es total dicht gepackt sein. Ich dachte zum Beispiel immer, ich stehe lieber an der Wand, weil dann kann ich, zumindest habe ich da die Wand, die mich nicht erdrückt. Und das ist anders, als wenn ich hier mitten in der Menschenmenge stehe. Aber tatsächlich ist es an der Wand noch gefährlicher, weil die gibt überhaupt
nicht
nach.
Die gibt nicht nach.
Das ist dann so, als würdest du auf den Boden fallen. Der Boden gibt auch nicht nach und von oben drücken einfach alle Leute weiter auf dich drauf. Und an der Wand ist es ganz genauso. Also das ist immer ganz gut, zu gucken, dass man immer Platz hat vor dem Brustkorb. Dass man zur Not auch sich so ein bisschen mit den Armen einfach Raum zum Atmen schafft und natürlich, wenn du groß bist, auf die kleineren Menschen achtest, denen hilfst und guckst, dass es allen gut geht. Das ist so, glaube ich, das A und O.
Also das heißt, wenn es eine große Menschenmenge gibt, die sich aber nicht in eine bestimmte Richtung bewegt, dann ist es weniger gefährlich als Menschen, die in Bewegung sind.
Rauskommen aus so einer Menschenmenge ist nicht leicht. Es hilft, wenn man einfach Leute anspricht. Also wenn man das Gefühl hat, ich brauche jetzt hier Platz, dann sofort andere Leute ansprechen. Und die meisten sind sehr hilfsbereit und sorgen dann dafür, dass man vielleicht ein bisschen Platz bekommt oder dass man sonst irgendwie rausgeleitet werden kann. Also gerade in so Konzertsituationen, wo es vielleicht eng und heiß und schwitzig wird.
Und ich glaube, bei so Großveranstaltungen, wo es darum geht, dass sich Menschen in eine bestimmte Richtung bewegen oder vielleicht auch mal aus ich sag mal, bloß aus dem Fußballstadion raus müssen. Da hilft es ja auch, wenn es klare Regeln gibt, wo es lang geht. Ne? Also wenn es quasi wie so eine Art Verkehrsregeln gibt. Die einen gehen da lang, die nächsten gehen da lang, ist gut beschildert, es ist irgendwie klar, wo die Leute lang müssen, oder?
Total.
Also da gibt es ja wahnsinnig viele Studien zu, da gibt es ja Leute, die sich nur damit beschäftigen, wie eine Evakuierung stattfindet oder wie auch ganz normales Verlassen von Konzertorten, von Gebäuden, von großen Arenen funktioniert. Ne?
Das ist wieder eine Wissenschaft für sich.
Ralf, du machst seit kurzem einen Film-Nerd-Podcast mit Eva Schulz, Battle of the Nerds. Und ihr hattet kürzlich eine Star-Wars-Folge,
ja,
die du gewonnen hast mit Bea von MoviePilot. Deswegen nehme ich an, dieser Sound, der jetzt kommt, wird dir kein Kopfzerbrechen bereiten.
Nein, das hört sich an wie R2-D2.
Ha, ausgezeichnet, ausgezeichnet.
Sehr gut.
Es war aber nicht R2-D2. Also R2-D2 ist ein Droide aus Star Wars, ja, für alle, die sich dem entzogen haben bisher. Das war ein Star, ein Vogel.
Ach, cool.
Ja, also ich hatte diese Woche eine sehr gute Zeit im Internet. Wie sich herausstellt, gibt es sehr viele Vögel und Videos von diesen Vögeln, die R2-D2 nachmachen können. Und zwar hauptsächlich der europäische Star und verschiedene Papageienarten.
Sehr cool. Also, die haben Geschmack, die Vögel.
Finde ich auch. Also, naja, ich schätze mal, es muss ihnen schon mal jemand vorgespielt haben. Ne?
Wahrscheinlich.
Aber es gab Forschende aus den Niederlanden, die das untersucht haben. Und zwar nicht nur, weil sie lustige Videos gucken wollten. Also, naja, wahrscheinlich war das eigentlich der Hauptgrund. Aber sie haben eine Forschung drumherum gebastelt. Sie wollten wissen, welche Vogelarten besonders gut solche Sounds nachmachen können. Also es gibt viel Forschung dazu, dass Vögel gut Geräusche nachmachen können, welche Vögel gut menschliche Sprache nachmachen können, welche Vögel gut Handytöne imitieren können oder so. Aber Vergleiche so zwischen verschiedenen Vogelarten, die gibt es tatsächlich kaum. Und das haben die jetzt eben mit diesem Sound von R2-D2 gemacht. Und dafür haben sie 9 Papageienarten und europäische Stare verglichen, also die Vögel, die hier auch wirklich rumfliegen. Die sind nämlich alle dafür bekannt, dass sie diese Art von Sinti-Sound besonders gut können. 115 Videos aus dem Internet, in denen verschiedene Vögel dieses Geräusch machen. Wir können nochmal das Original hören. Und gewonnen haben die Stare.
Das ist so krass, weil man die gar nicht so auf dem Schirm hat als Stimmenimitatoren.
Richtig, aber die sind wahnsinnig gut. Alle diese Vögel, die untersucht haben, können zwar die monophonen Sounds gut nachmachen, also das hier. Das war jetzt ein Nymphensittich, aber die Stare, die können halt die multiphonen, also diese hier. So, das war der Star, den wir am Anfang schon gehört haben. Das heißt, die können mehrere Töne gleichzeitig produzieren, weil ihre Stimmlippen anders gebaut sind als die von Papageien oder auch die von Menschen übrigens. Also Papageien können genau wie Menschen nur einen Ton gleichzeitig produzieren, aber Stare können mehrtönig zwitschern. So.
Cool.
Das wusste ich auch nicht. Unglaublich. Also die haben das wirklich dann auch so aufgedröselt, wie dieser Stimmapparat von den Vögeln aussieht. Und es hat vermutlich auch nichts mit den kognitiven Fähigkeiten zu tun. Denn bei den Papageien waren witzigerweise die Wellensittiche besser als zum Beispiel die Graupapageien oder die Aras, die ja nun deutlich größeres Gehirn haben. So.
Im Nachahmen der Töne waren die besser.
Genau. Also die Wellensittiche konnten besser als die Aras beispielsweise, aber am allerbesten konnten die Stare, weil die ganze Bandbreite dieser Sounds, die R2-D2 macht, abdecken konnten. So.
Hat man auch Vermutungen, warum die das können?
Also, sie können es deshalb, weil sie halt diesen Stimmapparat haben, aber warum die so wahnsinnig gut darin sind, Sounds zu imitieren oder warum die das überhaupt wollen?
Oder müssen, vielleicht müssen die das. Vielleicht geht's gar nicht anders. Vielleicht denken die,
ach so,
ne? Oh, ich habe voll den Ohrwurm, wie kriege ich den wieder weg? Ich sing einfach nach.
Einfach die ganze Zeit. Das könnte natürlich sein. Ich habe im Laufe dieser Recherche noch 2 Sachen rausgefunden, die ich noch nicht wusste. Vielleicht hast du das ja in deinem Star Wars Briefing für Battle of the Nerds gelernt, aber ich wusste nicht, dass Ben Burtt, der Sounddesigner von Star Wars, R2-D2 zum Teil selbst nachgemacht hat, also die quasi gesprochen, gesoundet. So. Also diese Geräusche sind eine Mischung aus Tönen, die er selbst produziert und verfremdet hat, und Synthesizer. Und deswegen klingt der irgendwie, als würde er eine Sprache nutzen, als würde er sprechen, obwohl es ja eigentlich nur eine Tonfolge ist. Und deswegen wirkt der so lebendig, dieser Charakter.
Es ist sowieso total krass, wie die Sounds gemacht worden sind. Man denkt, die müssen ja richtig tolle Synthesizer gehabt haben. Das Gegenteil ist der Fall. Also zum Beispiel die Blaster-Sounds. Ich weiß nicht, kennst du diese Slinkies? Das sind diese Metallfedern, die so Treppen runter purzeln können. Wenn du so eine Feder nimmst und dir die beiden Enden ans Ohr hältst beispielsweise und dann einfach mit einem Finger oder mit dem Knie, weil es so runterhängt, gegen diese Feder trittst, dann gibt es so ein Bäum, Bäum Sound, so einen ganz metallischen. Und den noch ein bisschen verfremdet, genau so haben die im Grunde die Blaster-Sounds gemacht von den Waffen bei Star Wars. Ja. Also es ist schon echt, ich finde es auch faszinierend. Vor allem, wie du Sachen, Sounds verändern kannst, einfach indem du die zum Beispiel layerst oder indem du die schneller oder langsamer abspielst oder vielleicht nur bestimmte Frequenzen abspielst. Das wäre auch ein Beruf, der hätte mir richtig, richtig Spaß gemacht.
Kannst du ja noch machen.
Sounddesigner. Ja, kann ich noch machen. Stimmt.
Und was ich auch total schön finde und was vielleicht auch für alle PapageienbesitzerInnen da draußen wichtig ist, viele der Videos, die für dieses Projekt verwendet wurden, die kamen über ein größeres Citizen Science Projekt zu den Forschenden. Es gibt nämlich an der Uni Leiden in den Niederlanden das Parrot Sing-Along Project. Da wird erforscht, wie Papageien singen. Und das geht so, wenn du mitmachen willst, nimmst du deinen Papagei auf, wie er irgendein Lied singt, irgendeine Melodie singt und schickst es ein. Dann nehmen die das gleiche Lied einen Ton höher oder tiefer auf, also transponiert, und schicken dir das zurück. Dann spielst du das deinem Tier vor und nimmst so ein paar Mal, ne, damit er das ein paar Mal im Ohr hat sozusagen, und nimmst dann nochmal auf, wie das Tier dann das Lied singt, ob das die Veränderung wahrgenommen und übernommen hat. So.
Cool.
Und wenn ja, dann hat der Papagei sozusagen ein relatives Gehör. So, das ist das, was wir Menschen machen. Ne? Die meisten Menschen erkennen, wenn ihnen zwei Töne vorgespielt werden, ob welcher jetzt höher und welcher tiefer ist. So. Also wir können sozusagen anhand eines Referenztons eine Melodie verändern. So. Und wenn du mir ein Lied vorsingst und ich sage, ich würde gerne mitsingen, aber das ist zu tief für mich, die Tonlage, können wir einen Ton höher starten, dann kriegen wir das in der Regel hin. So. Und die meisten Papageien checken, dass es die gleiche Melodie ist, aber halt start einen Ton höher. Und bisher dachte man halt, dass das nur Menschen können.
Wahnsinn.
Aber Papageien haben es anscheinend auch drauf. So.
Ja, Vögel sind schon tolle Tiere, finde ich. Also es gibt so ganz viele Untersuchungen, was jetzt auch das Benutzen von Werkzeugen angeht bei Rabenvögeln. Das finde ich auch wahnsinnig faszinierend.
Ja, also ich glaube, es sind ja auch nicht nur Rabenvögel. Ne? Es gibt ja sehr viele Vögel, die das machen, auch welche, von denen man das gar nicht erwarten würde. Ne? So, ich glaube, so kleinere Singvögel machen das auch. Drosseln?
Das kann sein, das weiß ich gar nicht.
Gar nicht mehr. Da hätten wir jetzt Sina, unsere Vogelfachfrau, hier haben müssen. Beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal.
Das war's für diese Woche bei Fucked Up. Danke, Ralf Kaspers, dass du da warst.
Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und nächste Woche haben wir noch ein Special. Da kommt nämlich die nächste Staffel Fucked Up meets Science Slam raus. Also, WissenschaftlerInnen, die ihre Forschung sonst auf einer Bühne präsentieren, die sind bei uns zu Gast ab Freitag, 21. November in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst so Podcasts hört. 4 Slammys, 4 Folgen und ihr dürft abstimmen, welche Folge gefällt euch am besten. Es geht diesmal um atomare Teilchen im Fitnessstudio, das beste Mittel gegen Albträume, was der Ingenieur im Baumarkt kauft und wie Aliens in ferner Zukunft etwas über unser heutiges Leben erfahren könnten. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.